Vis-à-vis.
Herr Wowereit, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
13 Jahre der regierende Bürgermeister von Berlin, aber vor Ihrer Amtszeit, da haben Sie das ausgesprochen, was noch kein Spitzenpolitiker vor Ihnen getan hatte. Und da hören wir noch mal rein.
Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
10. Juni 2001, Sonderparteitag der Berliner SPD, bei dem Sie dann als Spitzenkandidat aufgestellt worden sind für die Abgeordnetenhauswahl. Wann haben Sie den Satz zum letzten Mal gehört?
Oh, eigentlich dauernd. Das ist ja doch so ein Landmark geworden.
Ich habe jetzt gerade Ihnen zugeguckt, als Sie zugehört haben, da haben Sie nochmal so genickt, so bestätigend genickt, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, mit welchem Gefühl Sie das damals gesagt haben. Was kommt da hoch?
Ja, das Gefühl war so, jetzt erst recht. Also damit kriegen sie dich nicht. Gibt keinen Grund, dich zu verstecken, nur weil du schwul bist. Wobei ich immer bis dahin eigentlich der Auffassung war, das Privatleben hat die Öffentlichkeit eigentlich nicht zu interessieren und ist egal, ob du da heterosexuell oder schwul bist. Aber es war dann anders. Es war eine besondere Situation und man muss sich auch nochmal klar machen, das ist heute ganz anders geworden. Politiker können das heute machen. Aber damals gab es noch keinen und wenn es bekannt wurde, naja, du kannst es ja sein, aber bitte sag da nichts und zeig nichts und so. Das war so die Stimmung, auch in aufgeklärten Parteien wie der SPD.
Was war denn die Vorgeschichte? Wie kam es zu dem Satz?
Naja, wir hatten die Regierungskrise gehabt. Die Koalition, die Große Koalition mit der CDU unter Eberhard Diepgen, die platzte. Das war Mittwoch. Am Donnerstag hatten wir dann Fraktionssitzung, Landesvorstand und ich hatte so ein komisches Gefühl gehabt, weil es war ja was Ungewöhnliches. Wir konnten ja auch nur den Regierungswechsel machen mit den Stimmen der damaligen PDS und das war ja gerade für Westberlin also ein No-Go. Und ich habe mir vorgestellt, das wird ein ganz schmuddeliger Wahlkampf werden. Das wird sicherlich sehr extrem werden. Und dann wollte ich auf jeden Fall, dass diejenigen, die mich unterstützen, meine persönliche Situation kennen, nicht, dass das dann hochkommt und irgendjemand dann sagt, na, hätten wir das gewusst, dann hätten wir dich nicht nominiert. Deshalb habe ich es da gesagt in der Fraktion und Landesvorstand, bin dann einstimmig nominiert worden. Naja, und dann nahm die Sache ihren Lauf, weil unsere Schwusos dann in die Stadt liefen und ach, unser neuer Kandidat. Der ist schwul. Naja, und dann verbreitete sich das auch.
Und wie haben Sie diesen Satz vorbereitet? Die Rede haben Sie ja wahrscheinlich vorbereitet, inklusive diesem Satz. Wie sah das aus? Wahrscheinlich ja auch mit anderen Menschen zusammen, oder?
Nee, nicht mit anderen Menschen zusammen. In der Rede stand der Satz auch nicht. Ich habe sie neulich irgendwann mal wieder gefunden. Es war klar, dass ich am Ende dieser Rede diese persönliche Erklärung abgeben wollte. Und der Satz kam aus dem Bauch. Der war von mir nicht vorher nachgedacht. Hätte auch sein können, dass ich sage, also ich bin schwul. Damit müsst ihr jetzt leben oder weiß ich was. Das kam total aus dem Bauch. Und deshalb ja auch diese Formulierung. Viele haben sich nachher an dem Wort auch abgearbeitet und haben gesagt, was ist denn das? Was soll ich da sagen? Ich bin heterosexuell, das ist auch gut so. Naja, klar, ist auch gut so.
Hinterher gab es so eine richtige, so eine Exegese quasi, ne? Von jedem einzelnen Wort. Hat Sie das überrascht, mit wie viel Werbe da drüber geguckt worden ist?
Naja, es hat mich eigentlich alles überrascht, weil es ging ja alles so schnell. Das war ja keine Zeit da, irgendwas strategisch nachzudenken. Schadet es, nutzt es eher. Die Zeit war ja gar nicht da. Mittwoch, wie gesagt, platzte in der Nacht die Koalition. Am Sonntag war schon der Parteitag. Da war keine Zeit zum Nachdenken, sondern das musste auch aus dem Bauch herauskommen. Das musste auch intuitiv laufen. Und ist es ja Gott sei Dank auch.
Aber Sie waren dann mit einmal ja sehr, sehr bekannt, auch durch diesen Satz. Könnte man auch denken, okay, das war ein ziemlich guter Wahlkampf-Move.
Ja, kann man so sehen, war allerdings nicht die Intention und wie gesagt, hätte ja auch schief gehen können. Also es war ja damals eben ein anderes Klima, da hätte das auch ganz übel ausgehen können. Für die Person, für mich und aber auch für meine Partei, nee, das hat dann ja natürlich weltweit Schlagzeilen gemacht. Ich glaube auch in der New York Times war ich auf dem Titel, also solche Sachen passierten dann auf einmal alles.
Sie sagen, das war Ihr wichtigster Satz. Warum?
Naja, weil er nicht nur für mich, sondern für viele Menschen Hoffnung gegeben hat und Mut. Ich habe danach sehr viele Briefe bekommen von Eltern, die gesagt haben, ja, meine Tochter ist lesbisch oder mein Sohn ist schwul. Und die mich belobigt hatten, weil sie gesagt haben, ja, wenn der regierende Bürgermeister von Berlin das sein kann, dann kann das ja auch meine Tochter, mein Sohn sein. Und wir stehen dann ganz anders. Wir haben auch Mut gefasst, es in unserem Familienfreundeskreis zu sagen, offen zu meinen Kindern zu stehen. Und das sind die Momente, die einen stolz machen.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Rede neulich noch mal in der Hand gehabt. Haben Sie die irgendwo an einem speziellen Ort aufbewahrt oder wie sieht das aus?
Nee, ich habe irgendeinen Ordner und da finde ich sie denn manchmal. Oder einen Karton. Ich weiß gar nicht, ob die im Ordner oder im Karton ist.
Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio mit Klaus Wowereit, dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin. Ihr wichtigster Satz, sagen Sie, über so zentrale Sätze möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen intensiver reden. Da gibt es ja einige und in ganz verschiedenen Zusammenhängen, also von anderen Politikern. Hier sind mal drei.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
So, das sind natürlich alles Sätze, die in der einen oder anderen Art und Weise in die Geschichte eingegangen sind. Politik besteht nicht nur aus solchen Sätzen, das ist schon auch klar. Aber welche Rolle spielen so Kernsätze?
Naja, also erstmal ehrt es mich, dass ich in diese Reihe da hineingekommen bin, dieser herausragenden Politiker. Und ja, das ist eine Frage auch immer der Emotion und der Authentizität. Also ich glaube, Glaubwürdigkeit ist in der Politik ein ganz wichtiges Gut. Und ja, auch persönliche Dinge, wie ich sie geäußert habe, haben dann sehr stark dazu beigetragen. Arm aber sexy war ja natürlich, der ist heute, glaube ich, noch viel häufiger zitiert, als dass ich bin schwul und das ist auch gut so. Das sind so Dinge, die kommen dann irgendwann. Ja, so das strategisch vorzubereiten ist schwer. Man versucht, klar, bei inhaltlichen Themen, wir haben das gehabt, das Gute-Kita-Gesetz beispielsweise von Frau Giffey, ja, das hat einen anderen Namen gehabt. Wenn man manchmal Gesetzestitel sieht, das ist furchtbar, da kann gar keiner was mit anfangen. Es soll schon irgendwie etwas Prägendes sein, so eine Kopfzeile, aber gelingt nicht immer.
Ich habe noch einen Politikersatz für Sie. Der spielt eher im Hier und Jetzt.
Also der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt, auf das man mal beliebig die Fahnen. Es gibt einen Tag im Jahr, das ist der 17. Mai, da wird die Regenbogenfarbe gehisst.
Das ist doch
und an allen anderen Tagen ist auf dem Deutschen Bundestag die deutsche Fahne und die europäische Fahne gehisst und keine andere.
Der Bundeskanzler ist das, Friedrich Merz. Wie finden Sie den Satz?
Unmöglich, weil die Sprache verrät auch vieles. Also ich hatte ja mit ihm schon 2001 so ein Erlebnis gehabt. Er war ja auch nicht gerade gelungen, finde ich. Und jetzt wieder sowas zu machen, also eine Regenbogenflagge und der CSD, den zusammen mit Zirkus zu bringen, das diffamiert Millionen von Menschen. Und vor allen Dingen gibt es den Auftrieb, die Rechtsaußen überhaupt gegen eine liberale, multikulturelle Gesellschaft sind. Und da hat ein Bundeskanzler eine besondere Verantwortung. Die hat er hier nicht wahrgenommen.
Und welchen Moment 2001 meinen Sie?
Ja, da hat er in der Bunden irgendwie erklärt, auf die Frage hin, was sagen Sie denn da zu dem schwulen regierenden Bürgermeister? Das ist, solange er mich nicht anfasst, ist mir das egal. So, ne? So, also das war ja auch so nett. Aber so ist er.
Was heißt das, so ist er?
Naja, ich weiß nicht. Er hat da irgendwie doch Lücken in einem gesellschaftspolitischen Blickwinkel. Und da sollte man mal dran arbeiten. Da sollte er mal dran arbeiten.
Das sind ja ganz aktuelle politische Debatten, in die wir dann da eintauchen. Sie sind seit 2014 jetzt aktiv nicht mehr dabei. Wie intensiv verfolgen Sie das trotzdem noch alles, das Nachrichtengeschehen, das politische Geschehen?
Naja, ich bin ja Politiker durch und durch. Das hat mein Leben geprägt, unheimlich beeinflusst. Und nur weil ich dann aus dem Amt geschieden bin, bin ich ja jetzt kein unpolitischer Mensch geworden. Ich hatte allerdings eine Maxime gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nicht zu sehr in die Tagespolitik einmischen, so vom Spielfeldrand dann die tollen Kommentare abzugeben, was denn meine Nachfolger alles falsch machen.
Und schaffen Sie das?
Das schaffe ich meistens. Also ich äußere mich intern und wenn Sie mich da fragen, da kriegen Sie immer was. Aber ich meide dann auch Talkshows oder sowas, wo ich eingeladen bin, um da die eigenen Leute zu kritisieren. Das gibt es hier noch andere. Da brauche ich das nicht noch machen, aber selbstverständlich bin ich noch engagiert.
Und kribbelt es Ihnen nicht manchmal an den Fingern?
Ja, das kann man schon sagen. Also entweder schüttelt man nur noch den Kopf oder man möchte mal nochmal reinhauen. Und ja, viele haben mich auch schon mal gefragt.
Was meinen Sie denn mit reinhauen?
Naja, argumentativ.
Okay.
Nicht gewaltmäßig, sondern argumentativ. Manche haben mich auch dann mal gefragt, na, wollen Sie nicht wiederkommen? Habe ich gesagt, nee, für Revival bin ich noch zu jung. Wenn ich nach Amerika gucke, dann muss man erst mal so um die 80 sein. Also habe ich noch viel Zeit. Aber nein, ernsthaft gesagt, ich gucke mir das von außen an. Es ist eine andere Generation auch dran. Und da hätten wir beide Seiten große Schwierigkeiten, glaube ich, wenn man aufeinander trifft.
Wir sprechen miteinander, weil Inforadio seinen 30. Geburtstag feiert. Ein Nachrichtenradio. Sind Sie Nachrichten-Junkie nach wie vor? Und wie sehen Ihre Tage aus?
Ja, das gehört für mich eigentlich schon zum Beginn des Tages dazu, dass ich erstmal im Internet da die Medienlage checke, dann also auch im Autoradio höre. Und ich finde es ganz wichtig und erstaunlich auch, dass sich das über 30 Jahre lang so gut entwickelt hat, weil es ist ja nicht so einfach in Konkurrenz zu dieser Medienlandschaft, die wir in Berlin haben, gerade auf dem Radiosektor, die Hörerinnen und Hörer zu finden und wahrgenommen zu werden. Das muss dann ja doch schon jemand sein, der sehr, sehr interessiert ist. Und Gott sei Dank gibt es diese Menschen. Wir haben viel zu wenig Recherche, viel zu wenig Zeit, gründlich auch große Themen zu besprechen. Und dann diskutiert man über einen Satz, ohne den Hintergrund zu kennen. Und das kann man bei Inforadio anders erleben.
Vielen Dank, Herr Wowereit.
Alles Gute, mindestens auf die nächsten 30 Jahre.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.